Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina. Und mit mir heute zu Gast ist die Annalisa.
Hi.
Und uns kennt man ja vielleicht schon, nämlich aus dem Podcast Maschinengeflüster. Da tun wir beide nämlich immer Geschichten vorlesen, die halt kein Mensch geschrieben hat, sondern aus der Maschine generiert werden. Werden wir auch nochmal entsprechend verlinken. Und da haben wir halt auch über das Schreiben geredet. Und deshalb wollen wir heute in dieser Episode von Deus Ex Machina wir haben es dann erstmal provisorisch Autorengeflüster getauft und wollen ein bisschen darüber reden. Und da kommen wir dann erstmal zur Vorstellung. Also, wer sind wir? Was machen wir? Und da darfst du gerne einmal anfangen, Annalisa.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Also, ich bin Annalisa. Ich bin Autorin seit schon gefühlt immer und schreibe und veröffentliche unter anderem Steampunk unter dem Namen Annalisa Franzke und seit neuestem auch Romance unter Ivy J. Claire.
Ja, dann noch kurz zu mir, also vielleicht mehr so aus schreibender Perspektive. Ich schreibe halt schon seit relativ vielen Jahren halt so über technische Themen, auch in Richtung Fachbuch, in Richtung Artikel, zum Beispiel für golem.de und daneben auch so belletristische Sachen, wobei da veröffentlichungsmäßig noch nicht so viel bei rumgekommen ist, weil da halt ja unterschiedlichste Projekte so ein bisschen konkurrieren und man dann doch irgendwo begrenzt Zeit hat, aber toi, 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 toi.
Ja, das kenne ich sehr gut.
Und damit kommen wir dann auch schon zu einer ersten Frage. Wie kamst du eigentlich zum Schreiben? Du hast ja gesagt, du bist schon etwas länger dabei unterwegs, aber wie kam es denn dazu?
Das ist so eine Standardantwort, wenn ich jetzt sage, ich habe schon immer geschrieben. Aber es ist halt tatsächlich so, weil ich mich nicht an eine Zeit erinnern kann, in der ich nicht geschrieben habe. Selbst als ich tatsächlich noch nicht schreiben konnte, also als ich noch nicht in der Grundschule war, das noch nicht gelernt habe, habe ich halt Geschichten meinen Kuscheltieren erzählt. Und dementsprechend, also dieser ganze Komplex mit, ich schreibe Geschichten, ich überlege mir Figuren und Plotstränge und so weiter ist halt schon immer ein Teil meines Lebens. Und so wirklich, dass ich sehr, sehr viel schreibe, ist erst seitdem ich aus der Schule raus bin, also seit 5 Jahren, 6 Jahren, jetzt müsste ich rechnen können. Da habe ich dann angefangen, tatsächlich sehr, sehr viel zu schreiben. Und vorher war es halt eher so ein Hobby, was ich hin und wieder mal gemacht habe, hin und wieder mal eine Kurzgeschichte oder einen Roman angefangen, den ich nie beendet habe, aber jetzt seit 5 Jahren mache ich das tatsächlich sehr, sehr regelmäßig mit schon einigen beendeten Büchern. Und du?
Ja, was das Schreiben an sich geht, also es gibt ich habe so Geschichten und so schon relativ lang gesponnen, also auch so schon im jugendlichen Alter. Und ich kann mich aber an eine Sache erinnern, wo ich sozusagen meine erste Kurzgeschichte auch mal richtig und zu Ende geschrieben habe. Und das war ich glaube, das war so eine Schreib-AG in der Schule damals und da ging es halt so ein bisschen um Schreiben, ne? Da habe ich dann so eine kleine Science-Fiction-Kurzgeschichte geschrieben, die ich auch heute noch habe irgendwo. Also ich weiß ganz genau, wo sie liegt. Und seitdem würde ich sagen, ja, könnte man sozusagen sagen, rein autobiografisch gesehen, schreibe ich seitdem. Ich habe aber noch ein anderes Erweckungserlebnis, wie man so schön sagt. Weil man fühlt sich ja vielleicht dann auch, wenn man so anfängt mit Schreiben, denkt man sich so, ja, ich bin ja kein Autor, ne, und kein Schriftsteller, ne, so, weil ich tue ja hier nur so ein bisschen irgendwas hinkritzeln, hinschreiben. Und ich habe irgendwann, es ist auch ungefähr so in diesem Zeitraum, habe ich mal die Autobiografie von Stephen King gelesen, über das Leben und das Schreiben. Und da geht's halt viel über seine Biografie, ne? Er erzählt zum Beispiel, wie er vom LKW überfahren wurde, sehr eindrücklich. Und aber er redet halt auch übers Schreiben, also das Ganze drumherum. Und er erzählt halt also so Sachen, die man sich dann an der Stelle nicht realisiert hat, dass Schreiben nicht bedeutet, dass ich sozusagen schreibe und dann ist sofort ein perfektes Werk da, sondern der Beruf des Schriftstellers eigentlich Überarbeiter heißen müsste. Ne? Also was man halt so als Laie dann erstmal keine Ahnung hat und zu der Zeit jetzt auch nicht im Internet da jeden zweiten Podcast sich darum drehte, dann wenn man sich so Schreibpodcasts anguckt, sondern da war die Quellenlage halt noch ein bisschen dünner. Und was ich auch richtig toll fand, das weiß ich heute noch, so nach dem Motto, da stand dann, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber dass man sich halt nicht als Schriftsteller fühlt. Ne? Und dann hatte Stephen King halt geschrieben, hiermit erteile ich dir die offizielle Erlaubnis, dass du dich Schriftsteller nennen darfst. Ne? Das fand ich halt, ja, ich glaube, das waren so meine zwei Sachen, wo ich dran verorten würde. Ab da habe ich dann mit dem Schreiben richtig angefangen. Und ich glaube, jetzt so technische Themen dann auch auf meiner Webseite in Form eines Blogs habe ich dann so 2003 plus minus, wobei das dürfte eigentlich relativ genau stimmen, zumindest angefangen. Ich glaube, von damals haben nicht alle Beiträge überlebt, aber der jetzige Blog, der ist dann relativ kurz danach auch wirklich rausgekommen. Und seitdem erschreibe ich da zumindest auch regelmäßig, dass ich da, ja, täglich zum Beispiel Artikel über technische Themen geschrieben habe, bis vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist die Schreibfrequenz da etwas zurückgegangen. Was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, dass du Romans schreibst und einmal so Steampunk-Geschichten und dafür unterschiedliche Pseudonyme benutzt oder Namen. Warum da die Unterscheidung?
Das hat sich sehr organisch ergeben. Also ich habe angefangen, unter meinem Geburtsnamen zu schreiben. Also Annalisa Franzke ist der Name, mit dem ich geboren wurde. Und habe lange Zeit tatsächlich Romance immer so ein bisschen belächelt, weil ich das als ein Genre gesehen habe, das quasi jeder schreiben kann. Und deswegen war ich immer so, dass ich meinte, ich will was anderes schreiben. Ich will, keine Ahnung, Fantasy schreiben oder und so weiter. Und habe dann halt angefangen, irgendwann kam ich zu Steampunk, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und bei dem ich jetzt geblieben bin. Aber Romance hat mich an sich nicht losgelassen und habe dann mitbekommen, dass es ein viel komplexeres Genre ist, wozu wir auch gerne später noch mehr reden können, als ich erwartet habe, aber hatte das Gefühl, dass mein Schreiben trotzdem in diesen zwei Genres, also in Steampunk und in Romance, ein anderes ist. Also natürlich, ich bin dieselbe Person, ich habe denselben Schreibstil, aber auch die Herangehensweise, wie ich meine Geschichten plane, wie ich sie schreibe und so weiter, sind halt in diesen zwei Genres was komplett Unterschiedliches. Und dann hat sich das halt nicht mehr ganz so richtig angefühlt, dass tatsächlich unter meinem echten Namen zu schreiben und zu veröffentlichen. Und dann dachte ich mir so, wenn das der einzige Grund ist, warum ich jetzt überlege, nicht Romance zu schreiben und zu veröffentlichen, dann kann ich mir einfach ein Pseudonym, also in diesem Fall ein offenes Pseudonym, also ich gehe damit ja sehr offen um, zulegen und kann dann auch einfach den Leuten, die auf mein Profil, also zum Beispiel Social Media oder so, stoßen, es auch leichter machen, mit einem Blick zu sehen, was erwarten sie jetzt? Also ist dieses Buch, was ich jetzt neu rausgebracht habe, ist es jetzt Steampunk oder ist es Romance? Und genau, deswegen habe ich halt so ein bisschen diese Unterscheidung gemacht.
Bei Pseudonymen habe ich ja immer so, das hatte ich früher auch überlegt, ne, will man unter Pseudonym oder so schreiben? Und habe mir dann immer so gedacht, nein, wenn ich da mal reich und berühmt werde, dann möchte ich halt unter meinem echten Namen reich und berühmt werden.
Ich glaube, das ist aber nur Wunschdenken. Also ich dachte das auch sehr, sehr lange, dass ich mir so dachte, so, wenn ich Autorin bin, dann, wenn ich irgendwann ein Buch zu Ende geschrieben habe und veröffentliche, dann unter meinem echten Namen, weil den Ruhm will ich komplett selber einstreichen. Und mittlerweile ist es viel mehr, also vielleicht war das vielleicht vor einigen Jahren noch so, dass es tatsächlich so war, dass man mit Autorennamen tatsächlich Ruhm verbunden hat. Mittlerweile sind das eher Marken, würde ich sagen. Und da ist es halt eine Unterscheidung in verschiedenen Genres, verschiedenen Namen, durchaus eine gute Idee.
Ja, mit dem Pseudonym, das kann ich dann, also dass man unterschiedliche Genres, unterschiedliche Pseudonyme benutzt, das kann ich schon verstehen, weil es macht demjenigen es natürlich einfacher, ne, wenn du unter einem Pseudonym immer nur tolle Krimis schreibst, ne, dann weiß ich, okay, dieser Autor schreibt immer nur Krimis und wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Gemischtwarenladen bin, ne, und halt unter meinem Namen oder einem Pseudonym halt alles Mögliche schreibe, weiß ich natürlich als Leser nicht, oh Gott, was erwartet mich diesmal, ne? Ich mochte sein letztes Buch vielleicht, aber das nächste Buch ist vielleicht dann eine Romance und ich kann mit Romance überhaupt nichts anfangen und davor hat er einen tollen Science-Fiction-Roman geschrieben, ne? Und da kann ich das natürlich, wie du sagtest, ne, so, dass es halt in Richtung Marke geht.
Ja, genau. Also es ist mittlerweile tatsächlich so eine gängiger Tipp, dass man pro Autorenname auch nur ein Genre bedient. war mir zu wenig. Deswegen habe ich halt die zwei. Und ich würde nicht ausschließen, dass irgendwann noch ein dritter dazukommt. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und auch einfach dieses ganz einfache, also du kannst ja auf zum Beispiel Amazon oder vermutlich auch auf anderen Plattformen AutorInnen, die du cool findest, einfach folgen. Und dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn da ein neues Buch raus ist. Und da ist einfach, wenn man Annalisa Franz gefolgt, kriegt man immer eine Benachrichtigung, wenn halt ein neues Steampunk-Buch rauskommt. Oder wenn man IBJ Claire folgt, kriegt man halt immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Romance-Buch draußen ist. Und das macht's halt für Lesende leichter, zu auf einen Blick zu wissen, ist es was, was ich mag oder nicht.
Jetzt gibt's ja immer so diese schöne Redensart, oder Leute kommen auf einen zu, wenn man irgendwie ein berühmter Autor ist, ne, und sagen, oh, ich habe da eine ganz, ganz tolle Idee. Und man als Autor denkt sich, das ist nicht das Problem. Ideen habe ich genug, ne? Also vielleicht mal, ja, wo kommen denn, in welchen Situationen kommen denn dir so Ideen für Bücher oder für Geschichten? Es ist ja nicht so, dass man sitzt und angestrengt nachdenkt, ich brauche jetzt eine Idee, sondern meistens ist es ja anders.
Also ich sage immer so schön, ich finde keine Ideen, sondern die Ideen finden mich. Also ich glaube einfach, durch das Leben und durch alles, was ich tue, habe ich sehr, sehr viele Ideen. Und die kommen halt in allen Formen und Farben quasi. Das kann halt sein, wenn ich ein Lied höre, weil mich da irgendwie eine Liedzeile anspricht und ich mir denke, daraus kann man eine Geschichte bauen, oder einfach ein Konzept, das einen entgegenspringt, oder man guckt eine Serie oder liest ein Buch und hat das Gefühl so, das ist eine gute Idee, aber ich würde das anders machen. Und in all diesen Facetten kommt es halt zusammen. Und ich hatte es auch tatsächlich schon, dass ich Ideen geträumt habe. Also es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, wie ich durch meinen Alltag gehen kann, ohne eine neue Idee zu bekommen. Und das sind manchmal einfach so winzig kleine Ideen. Manchmal sind das halt Ideen für ganze Bücher.
Und was machst du denn mit den Ideen? Schreibst du die irgendwo auf oder denkst du da nur kurz drauf rum und dann sitzt du vielleicht wieder weg? Es sei denn, das ist halt eine Idee, wo du sagst, die ist besser. Aber wie gehst du halt mit dieser Ideenflut an der Stelle um?
Wenn mich die Idee genug fasziniert, dass ich darüber nachdenken will, dann wird die eine Weile in meinem Kopf hin und her geschoben. Und dann überlege ich und denke zerdenke das so ein bisschen und überlege, ist das eine Sache, mit der ich mich beschäftigen will? Und dann ist es halt entweder, dass ich dann das Interesse verliere und dann verwerfe ich das. Und wenn ich sage, nee, das ist eigentlich ganz gut, dann schreibe ich mir das irgendwo auf. Also in einem meiner 200 Notizbücher, die irgendwo in dieser Wohnung rumliegen. Oder ich habe auch jetzt seit einer Weile, dass ich mit Trello arbeite. Also es ist so quasi ein Online-Notizbuch, kann man ganz grob sagen. Da schreibe ich mir die auf. Oder es ist halt, manchmal mache ich dann auch meiner besten Freundin Sprachnachrichten, in der ich dann darüber erzähle, was ich gerade wieder für eine Idee hatte. Oder ich spreche mit meinem Mann oder sowas. Und die Ideen, die mich halt dauerhaft faszinieren und begleiten, die werden dann irgendwann umgesetzt. Und du?
Bei mir ist es so, also ja, so wie du sagtest, die springen manchmal so entgegen. Man tut irgendwie manchmal auch Verknüpfungen zwischen zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, herstellen und hat dann eine schöne Idee. Was ich aus dieser Autobiografie von Stephen King auch mitgenommen habe, ist so diese Frage, was wäre, wenn, ne? Also, was wäre, wenn, keine Ahnung, alle Weintrauben ab morgen explosiv sind, ne? Also diese Was-wäre-wenn-Fragen, das ist halt immer so Ausgangspunkt-Situation. Das ist immer so eine schöne Technik, die ich da gerne mache, weil das halt so ein bisschen, ne? Aber meistens ist es halt so, mich springt irgendwas an oder ich überlege und denke mir so, oder ich hatte zum Beispiel eine Idee, wie man halt, ich hatte ein bisschen was über das Mittelalter gelesen und ich bin aber eigentlich gar kein Fan dieser Zeit, ne? Und hatte dann aber plötzlich eine Idee, wie ich das mit Science Fiction verbinden konnte und habe mir die Idee dann entsprechend notiert. Und in dem Fall erstmal, also grundsätzlich alle Ideen werden erstmal, also alle Ideen, die nicht nach 3 Sekunden für völlig bekloppt gehalten werden, werden erstmal niedergeschrieben. Ich packe mir die dann bei Joplin rein, das ist sowas wie zum Beispiel Evernote, also so eine Art Notizbuch mit Unternotizbüchern halt digital, was man dann auch auf unterschiedlichen Geräten, also auf seinem Rechner, auf seinem Handy halt alles miteinander synchronisieren kann. Manchmal ist es aber so, ja, man hat gerade kein Handy in der Hand oder kann es nicht in die Hand nehmen und oder muss es sofort die Idee loswerden, weil sonst ist sie weg Und in dem Fall dann die Smartwatch, und da gibt's so eine App, die habe ich da drauf, und die nennt sich, oh Gott, ich Just Press Record, und die macht genau das. Du drückst halt auf Record und kannst halt was aufnehmen, ne? Und später macht er dir da auf Wunsch Text draus und halt alles, was mir so ganz plötzlich einfällt, oder wenn ich morgens irgendwie aufwache und denke, oh Scheiße, das muss ich sofort, bevor ich es vergessen habe, ne? Dann halt einmal kurz auf das reinsprechen, und dann ist die Idee auch erstmal weg. Und später gucke ich mir dann an, was für Sachen ich da aufgenommen habe, und packe sie dann wieder in mein Joplin rein. Und okay, jetzt haben wir beide praktisch super viele Ideen, ne? Und ganz tolle Ideen, die sind alle großartig, und haben aber natürlich, wie es so ist, nur begrenzt Zeit. Also wie entscheidest du an der Stelle, ja, jetzt habe ich hier, ich sag mal, 100 Ideen, welche von diesen Ideen verfolge ich eigentlich?
Bauchgefühl. Also das ist, sagen wir, 90% Bauchgefühl. Also welche Idee lässt mich nicht mehr los? Welche ist die letzte, an die ich denke, bevor ich einschlafe, und die erste, an die ich denke, wenn ich aufwache? Welche Idee brennt mir gerade unter den Fingernägeln? So, das ist meistens so ein sehr gutes Indiz dafür, dass ich das gerne schreiben will und dass ich es auch vor allen Dingen sehr, sehr schnell schreiben kann. Und die letzten 10%, würde ich sagen, sind immer noch mit so ein bisschen Marktforschung auch kombiniert, also zu gucken, was geht gerade, weil wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe eine Idee für einen Zombie-Roman, aber Zombie-Romane sind gerade total out. Also da wurde jetzt das letzte Jahr völlig der Markt überschwemmt, da gibt's keine Abnehmer mehr für und so weiter, dann kann ich den besten Zombie-Roman der Welt schreiben. Es ist aus einer wirtschaftlichen Sicht und nicht sinnvoll. Und als AutorInnen müssen wir immer auch auf die wirtschaftliche Sicht gucken, vor allen Dingen, wenn das halt unser Beruf später sein soll oder sein werden soll, wie auch immer, muss man immer auch ein bisschen die Nachfrage im Blick haben. Und das heißt, es sind so 10% immer, dass ich sage, ich gucke auch, was läuft gerade oder was läuft gerade gar nicht. Ist selten bei mir der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, ich schreibe das nicht oder ich schreibe dieses Projekt, obwohl ich keine Lust drauf habe, aber es ist immer eine Sache, die habe ich auch im Hinterkopf.
Ja, die Wirtschaftlichkeit, ich glaube, da kommen wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen oder in einer späteren Episode nochmal drauf zu sprechen, wenn es halt darum geht, wie du sagst, ne, wenn man davon leben möchte und auch muss dann irgendwann, ne, wenn man halt sagt, man möchte das dann irgendwann Richtung vollberuflich machen, dann muss man natürlich auch gucken, was verkauft sich, ne? Ich gehe da halt ein bisschen lockerer ran, weil ich es dann doch in Anführungszeichen nebenbei mache, ne? Was nicht heißt, dass da irgendwie ja weniger Elan oder so drin steckt, ne? Sondern einfach so, ich mir halt neben meinem Brot- und Butter-Job halt dieses Schreiben dann halt mache, so als ja Freizeitgestaltung, und weil es mir halt wichtig ist. Und ich dann bei den Ideen dann die Wirtschaftlichkeit halt außen vor lasse und sage, ich möchte jetzt unbedingt einen Zombie-Roman, in dem Soft Eyes eine ganz wichtige Rolle spielt, warum auch immer, ne, dann würde ich das tun. Wobei ich mag grundsätzlich diese ganzen Zombie-Stoffe, wie du sagst, da ist der Markt wirklich echt überschwemmt worden. Ich kann es nicht mehr sehen. Also nicht nur bei Büchern, ne?
Es gibt aber auch echt gute Zombie-Romane. Also wenn du gerade die Idee für den besten Zombie-Roman der Welt hast, mach. Es gibt am Ende immer Abnehmer. Es ist, wie du meintest, man muss halt drauf gucken, macht man das aus einem Hobby raus, oder halt mein Ziel ist es, dass ich das irgendwann hauptberuflich machen kann, beziehungsweise zumindest irgendwie so 50% meiner Zeit. Und da muss man dann halt einfach einen Blick auch auf den Markt haben, was ich sehr, sehr nicht mag. Aber ja.
Und ansonsten, wenn ich halt überlege, ja, was sind so Ideen, die ich verfolge? Also alle Ideen, die ich mir dann wirklich aufschreibe, sind erstmal aufgeschrieben, und genug offene Projekte, die man also gerade macht, hat man ja meistens eh schon. Das heißt, im Normalfall liegen sie dann erstmal einfach rum, und das kann durchaus Monate bis Jahre lang so sein. Aber irgendwann kommt man ja doch zu dem Moment, wo man mal wieder ein Projekt abschließt und vielleicht was Neues, oder noch schlimmer, das Projekt nicht abschließt und einfach so was Neues anfangen möchte. Und dann gucke ich halt in meine Ideensammlung und sage, auch das möchte ich schreiben, das möchte ich schreiben. Und ich habe von meiner Organisation her, da kann ich ja vielleicht mal kurz ein bisschen was zu erzählen. Also ich teile meine Projekte immer so ein bisschen in Kategorie, ich sag mal, Planung und Vorbereitung. Dann so Projekte on hold und dann so wirklich Projekte in Arbeit. Das sind dann Projekte, an denen ich live jetzt wirklich dran arbeite. Das heißt, wenn ich heute noch was schreiben würde wollen, dann an einem dieser Projekte. Und wenn ich mal ein Projekt abgeschlossen habe, dann ist das praktisch ein kommt das in die Kategorie Rohentwürfe bei mir im Kopf. Und diese Rohentwürfe werden dann halt entsprechend überarbeitet, bis sie Anführungszeichen fertig sind, gehen dann auch vielleicht an entsprechende Testleser und dann Richtung Lektorat, Korrektorat. Und irgendwann ist ein Buch halt fertig. So, und jetzt, wenn wir wieder auf die Ideen zurückgehen, ist es dann da so, dass ich halt sage, okay, ich fange jetzt mit einer neuen Idee an, wirklich die zu schreiben, dann landet die halt erstmal bei Planung und Vorbereitung, weil ich vielleicht noch ein paar Sachen recherchiere, zum Beispiel bei dieser Idee mit dem Mittelalter und den Science-Fiction-Geschichten. Ja, mit dem Mittelalter kenne ich mich nicht sonderlich gut aus, also guckt man erstmal sich das Jahrhundert an, was ist da eigentlich passiert, ist das überhaupt das Jahrhundert, was ich im Kopf hatte, als ich darüber nachgedacht habe, also so ein bisschen die Idee mit Recherche erweitern, ausbauen, sie ein bisschen schlüssiger machen. Manchmal passiert es in der Phase, dass ich dann schon sage, ist alles Blödsinn, will ich nicht machen, interessiert mich nicht mehr, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Wo ich sage, okay, ist eine nette Idee, aber geht zum Beispiel gar nicht. Also das hatte ich mal bei einem Buch, was ich schreiben wollte, und da hatte ich eine ganz tolle Idee. Und ich bin dann aber immer ein Fan davon, dass Sachen auch physikalisch funktionieren. Und dann habe ich mir das ja physikalisch alles mal angeguckt und habe festgestellt, na, so ein Blödsinn. Also es funktioniert halt einfach nicht. Und klar, ist ein fiktives Werk, ich könnte es trotzdem schreiben. Aber das geht mir dann halt gegen Strich, weil es halt physikalisch nicht funktionieren kann an der Stelle. Und das nervt mich. Und das habe ich gesagt, okay, super tolle Idee, aber leider nicht. Und manchmal ist es dann so, okay, die Recherche vielleicht abgeschlossen, vielleicht sogar schon Story drumherum entwickelt, alles toll. Und dann, ja, wird diese Idee genommen und wird angefangen zu schreiben. Und im Idealfall ist dann irgendwann nach einer gewissen Zeit die Rohfassung da. Und manchmal passiert es aber auch, man lebt halt weiter von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Und so ein Projekt kann ja durchaus auch mal ein bisschen länger liegen bleiben. Und irgendwann merkt man so, eigentlich interessiert mich dieses Thema, dieses Projekt in der Form gar nicht mehr. Dann packe ich es noch eine Weile in meine, ich sag mal, On-Hold-Kategorie, so nach dem Motto, naja, vielleicht schreibe ich später nochmal weiter dran, ne? Und wenn es da eine Weile liegt, dann, ja, begrabe ich die Idee völlig und verschiebe das Ganze, was ich bis dahin geschrieben habe, sozusagen ins Archiv. Und das ist so der Weg, den meine Ideen da gehen und sozusagen, ja, ich habe halt meine Halde von Ideen und wenn ich mal wieder was Neues schreiben möchte, gucke ich da halt meistens hinein und nehme da was raus und entweder wird daraus ein fertiger Rohentwurf, der dann Richtung Überarbeitung etc. gehen kann oder die Idee stirbt halt auf dem Weg zum Rohentwurf.
Erkennst du das, dass du eine alte Idee neu auskramst und da dran neu arbeitest? Weil ich habe immer das Gefühl, dass bei mir nach einer gewissen Zeit die Idee den Reiz verliert und wenn jetzt eine Idee seit einem Jahr darauf wartet, dass ich es sie umsetze, habe ich die schon so sehr durchdacht, dass ich sage, nee, dann fasziniert mich irgendwas Neues eher.
In der Form nicht direkt. Meistens ist es so wirklich so, wenn ich Projekte begrabe, dann sind sie halt begraben, weil ich habe zum Beispiel mal angefangen mit einem Wörterbuch der Wortverwechslung, ne? Also wo du so schöne Sachen wie den Isolanporzellator drin hast, ne? Also ein Porzellanisolator oder ein Krempeltempel, also ein Wort für ein Geschäft, in dem es halt lauter witzige Sachen gibt, die halt irgendwie alle nicht zusammenpassen, ne? So Krempelzeugs halt. Und fand ich irgendwie ganz witzig als Idee, bin auch relativ weit gekommen. Und wenn jetzt niemand sagt, er möchte das unbedingt lesen und kauft 100.000 Exemplare, weiß ich nicht, ne? Würde ich halt, also weil ich halt gemerkt habe, die Idee ist zwar irgendwie witzig, aber es ist irgendwie nicht mein Genre, da irgendwie witzig zu schreiben oder das irgendwie weiter auszubauen, wo ich halt gemerkt habe, ist nichts. Auf der anderen Seite habe ich ein Projekt, da denke ich drüber nach, seitdem ich 14, 15, 16 bin. Und habe da auch mittlerweile schon auch Text hinterlegt. Das ist auch eine mehrbändige Geschichte in der Planung, die praktisch auch schon, also da sind schon ein paar 10.000 Wörter mittlerweile auch drin. So ist es nicht. Aber das Projekt liegt halt Großteil der Zeit halt wirklich rum. Grund dafür ist hauptsächlich, dass ich es nicht versauen möchte. Und da habe ich manchmal dann doch schon so das Gefühl gehabt, okay, jetzt was du geschrieben hast, ist an der Stelle doof, weil es passt irgendwie nicht, es ist nicht komplex genug, es ist nicht gut genug, es ist, ne, während ich bei anderen Geschichten, die schreibe ich halt einfach runter und dann sind sie halt nach der Überarbeitung gut genug oder so gut, dass sie mir halt wirklich auch wirklich gut gefallen. Und bei dem Projekt, finde die Idee immer noch toll und muss aber praktisch bei der Umsetzung mich dann so ein bisschen neu erfinden, weil ich halt da zum Beispiel mehr Komplexität, mehr Vielschichtigkeit etc. reinhaben möchte. Wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, ja, werde ich dann damit jemals fertig, ne?
Ja, also so ein Projekt habe ich tatsächlich auch, dass ich schon immer schreiben will und ich immer das Gefühl habe, es ist zum einen zu groß und zum anderen habe ich noch nicht die Fähigkeiten, das tatsächlich so umzusetzen, wie ich das will. Ich glaube, wir werden die niemals schreiben, was sehr traurig ist, aber das ist realistisch gesehen das, worauf es hinauslaufen wird.
Also mein Plan, so kleine Deadline, die ich mir da persönlich für mich gesetzt habe, aber nimmt mich bitte in 5 Jahren nicht voll, ist halt, dass ich zumindest das erste Buch davon fertig haben möchte, bis ich 40 bin. Das ist so, mal gucken, toi, toi, toi.
Kriegst du hin. Ja, ich find's halt sehr spannend, in alte Ideen nochmal abzutauchen. Aber die wenigsten Ideen, die ich länger als 1-2 Jahre habe, haben noch die Faszination, die neue Ideen haben können.
Das finde ich auch halt, wenn wir so unsere Projekte nehmen, ne? Also mein Projekt spielt mehr oder weniger in der Gegenwart, ne? Und wenn ich anfange, das Projekt vor 5 Jahren zu schreiben, dann spielt es halt ja vor 5 Jahren in der Gegenwart, ne? Das heißt, ich müsste das dann nochmal komplett auf die heutige Zeit adaptieren, dass da vielleicht bestimmte Technologien oder so, die es gar nicht mehr gibt oder, ne? Also wenn jetzt jemand mit seinem Pager ankommt, dann ist das natürlich Blödsinn, ne? In der heutigen Zeit. Und das muss man natürlich dann alles so ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Ideen sind genug da, Zeit leider nicht. Ja. Und man muss da wirklich so ein bisschen aussieben und ja wirklich die Ideen auch, ich glaube, es ist auch so ein, das hattest du so ein bisschen angedeutet vorhin, das müssen auch am besten Ideen sein, zu denen man halt auch wirklich viel schreiben kann. Das nützt mir die beste Idee nichts, wenn ich nach, ich sag mal, 2 Seiten nichts mehr dazu schreiben kann, ne?
Ja.
Und ja, da jetzt für mich so die Frage, du hattest so ein bisschen schon anklingen lassen, also wie organisierst du dich, deine Projekte, deine Recherche, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und was bei dir jetzt zumindest anklang, zumindest für Ideen, packst du das dann in irgendwelche Notizbücher, ne?
Genau, also meine Ideen landen alle in Notizbücher, also in, wie gesagt, ich habe hunderte Notizbücher, die überall in meiner Wohnung verteilt sind. Das heißt, wenn ich eine Idee suche, ich habe keinen Plan, wo ich sie festgehalten habe. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, versucht, das auf Trello, also online, festzuhalten, damit ich das halt überall, immer, egal wo ich bin, abrufen kann. Das hat ganz gut funktioniert, aber ich bin sehr, sehr schlecht bei sowas, das aktuell zu halten. Das heißt, das ist jetzt auch die letzte Eintragung von einer Idee war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Funktioniert also jetzt auch nicht ganz so gut. Ich habe keine Methode gefunden. Ich habe ein reines Chaos bei mir. Ich bin ein total chaotischer Mensch und dementsprechend ist es halt so, dieses entweder ich habe was, also ich habe die Idee und ich sehe es in meinem Kopf, dann kann ich damit arbeiten. Dann, wenn ich dann anfange zu recherchieren, entweder ich kann mir das merken oder ich verliere das Notizbuch nicht. Das sind so die 2 Voraussetzungen. Und wenn das zutrifft, kann ich das auch schreiben. Aber wenn eins von den beiden nicht zutrifft, dann ist das Projekt verloren. Hochprofessionell, wie immer.
Na gut, Chaos und Kreativität schließen sich ja Gott sei Dank nicht einander aus.
Ja.
Ich kann vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie ich so, ja, wie mich organisiere. Ich habe so 2 unterschiedliche Sachen im Groben. Einmal meine Schreibbibliothek, da sind praktisch alle meine fertigen Werke drin. In meinem Fall ist das in der Software Ulysses. Da hast du eine große Bibliothek für alle Projekte. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich dann halt alles auf einmal habe und ich sehe halt, oh, ich habe schon 2 Millionen Wörter in meinem Leben geschrieben, die zumindest zu den Schreibprojekten gehören. Das ist dann irgendwie toll. Aber das ist die eine Sache. Also alles, was ich an Werken schreibe oder geschrieben habe, liegt da halt drin in dieser Schreibbibliothek. Und die zweite Sache ist ja so Recherche, Ideen, mal Sachen, die man aufschnappt, wo man sich denkt, oh, das könnte dafür interessant sein. Und das habe ich halt alles in diesem Jobland drin, also diesem ja, digitalen Notizbuch, was ich dann halt auch beides entsprechend ja auf unterschiedliche Geräte synchronisieren kann. Und ansonsten habe ich noch sozusagen noch daneben noch mal so ein kleines im Dateisystem noch mal was zu liegen, nämlich so Sachen wie Cover für Bücher etc., die halt dann nicht in das Notizbuch kommen, sondern weil das ist dann mehr so mit einer Versionsverwaltung, dass ich dann halt auch mal in alte Versionen zurückspringen kann und so. Das dann da hinterlegt. Aber das ist so meine ganz grobe Organisation. Also ich versuche da wirklich relativ digital zu sein. Nicht unbedingt, weil ich es jetzt irgendwie super cool finde oder mir denke, ja, es ist halt die moderne Welt, wir müssen alles digitalisieren, sondern wirklich mehr so aus praktischen Erwägungen, halt Zugriff von überall. Ne? Oh, ich habe jetzt unterwegs eine Idee oder möchte das irgendwo eintragen, fix das Handy raus, Joplin auf, Idee eintragen oder ich möchte unterwegs halt meiner Geschichte weiterschreiben und habe die vielleicht auf meinem Rechner zu Hause. Ist alles kein Ding, weil das dann praktisch alles einmal durch die Gegend synchronisiert ist und ganz wichtig, auch Backups gemacht werden. ne? Also ich glaube, das wäre dann so die Vollkatastrophe, wenn das plötzlich alles weg wäre, weil
oh ja,
das Haus abbrennt oder ne, man weiß es ja nicht, ne? Und das sind so wirklich Sachen, da achte ich dann drauf. Also eigentlich ja hauptsächlich wegen der Praktikabilität ist es dann bei mir digital. Also manchmal schreibe ich auch was auf ein Blatt Papier, ne, denke mir so, oh super. Vor allem, wenn ich so ein bisschen denke, so überlege, so, ne, was macht der Protagonist jetzt oder wie sieht diese Location aus, die ich mir gerade vorstelle, ne, passt das überhaupt von der Logik her, ne, dass ich mir das vielleicht mal kurz aufzeichne. Wenn ich das mache, alles kein Ding auf einem Papier, dann scanne ich mir das aber irgendwann später nochmal ein und dann habe ich es halt doch wieder am Ende digital in meinem Notizbuch drin. Also, dass man sozusagen ab und zu mal so ein bisschen auf Papier denkt. Und ich überlege gerade, das ist, glaube ich, so im Groben eigentlich meine Organisation, also meine Schreibbibliothek, mein ja digitales Notizbuch und dann nochmal per Versionskontrollsystem, in dem Fall Git, nennt sich dann Repository, wo halt Cover drin sind, wo zum Beispiel auch fertig exportierte Sachen drin sind, also die ich dann so Richtung Produktion gegeben habe, dass ich halt, wenn das nochmal gebraucht wird, das nochmal habe, das fertig formatierte PDF, ne? Solche Geschichten liegen da halt drin. Also so die Endprodukte, könnte man sagen. Und das ist dann, ja, okay, wenn du sagst, du bist da sehr chaotisch, dann klingt das bei mir fast, als ob ich da übermäßig penibel bin. Nee, wenn ich nicht ganz so sehen würde.
Ich glaube, du bist da sehr gut dabei. Ich wünschte, ich wäre organisierter. Ich glaube, am Ende ist so ein bisschen mein Ding, dass ich einfach sehr mich auf mein Bauchgefühl verlasse und dann primär Ideen umsetze, die wenig Recherche brauchen. Also wenn man, also vor allen Dingen im Romance-Bereich, wenn man jetzt nicht irgendwelche großen Themen angeht, mit denen man sich noch nicht beschäftigt hat, ist es ja, dass man relativ wenig Recherche braucht, vor allen Dingen im Vergleich zu Science-Fiction oder sowas oder einem historischen Roman, wo man ja viel mehr ins Detail gehen muss und viel mehr recherchieren muss und viel mehr Details braucht. Und da, was ich auch sehr, sehr gerne tue, ist dann einfach in fiktiven Städten oder Ländern zu schreiben. Das heißt, ich brauche auch keinen Stadtplan von irgendeiner Stadt, die ich nicht kenne. Das ist so ein bisschen, wie ich mich über mein Chaos hinweg helfe. Und ich wünschte, ich wäre organisierter.
Ja, das mit den, mit der Recherche, da bin ich voll bei dir. Wobei ich Science Fiction noch relativ, ich sag mal, in Ordnung finde, weil in Anführungszeichen, ja, muss zwar recherchieren, okay. Zumindest wenn du halbwegs irgendwas Sinnvolles machen willst. Also du kannst ja irgendwas ausdenken, ist ja kein Ding. Aber das Science sollte da drin nicht zu kurz kommen. Und in dem Fall dann ist es, finde ich, trotzdem relativ einfach, zumindest wenn man so ein bisschen auch technisch affin ist, sich ein bisschen interessiert, sozusagen ein, zwei Sachen ja nebenbei aufschnappt. Weil aus meiner Sicht ist es dann halt, wir nehmen die Gegenwart und extrapolieren das bisschen in die Zukunft. Das heißt, wenn ich dann halt schreibe, was da im 21. Jahrhundert passierte, und das ist nicht ganz korrekt, interessiert ja keine Sau, weil kann ja niemand überprüfen, ne? Und als ich dann diese Mittelaltergeschichte mir angeguckt habe, die Idee, und dafür recherchiert habe, dann habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, also Chapeau an jeden, der wirklich Historienstoffe sinnvoll und historisch korrekt schreibt, weil das ist ja ein Heidenrecherchenaufwand. Man kann ja so viel falsch machen und wahrscheinlich weiß man es auch im Normalfall gar nicht, wenn man was falsch macht, weil man halt denkt, ist so. Und also das ist wirklich ganz, ganz hohe Kunst an der Stelle. Und also vor so einem Genre habe ich dann auch wahrscheinlich ehrlich ganz viel Respekt an der Stelle und hätte dann auch einen entsprechend großen Rechercheordner.
Das stimmt. Also ich habe schon mal versucht, einen historischen Roman zu schreiben. Und das ist gescheitert, obwohl ich im Nebenfach Geschichte studiert habe. Ich glaube unter anderem auch, weil mir klar war, wie viel ich einfach nicht weiß. Und dass es auch nicht ganz mein Genre zum Lesen ist. Also wenn man in den Genre, das man schreibt, auch sehr, sehr viel liest, hat man ja sowieso, dass man sehr viel mitbekommt und an Grundwissen hat. Und dadurch man sich ein bisschen Recherche einfach ersparen kann, weil man, wie gesagt, das sowieso weiß. Und das ist dann halt bei historischen Romanen bei mir nicht so.
Gut, jetzt haben wir praktisch ja, wenn wir mal so ein bisschen in der Zeitlinie betrachten, wir haben unsere Ideen gefunden, haben das vielleicht auch bei uns mehr oder weniger organisiert. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt schreiben wir gleich los. Aber meistens ist es ja dann doch so, dass vor dem Schreiben, ja, von dem eigentlichen Schreiben dann noch eine gewisse Art Vorbereitungsprozess ist. Also wenn du jetzt eine tolle Idee hast für ein Romanprojekt, was ist dann deine Sachen, die du sozusagen in der Vorbereitung machst, bevor du dann wirklich anfängst, das eigentliche Werk zu schreiben?
Also der erste große Punkt ist dann natürlich das Plotting. Also ich überlege mir, was passieren soll, Ich überlege mir auch, an welchem Punkt der Geschichte was passieren soll. Also ich plotte sehr, sehr gerne mit der 3-9-27-Methode, die schon ein sehr gutes Gitter einem vorgibt. Es gibt viele, die wesentlich offener und freier plotten. Ich mag in diesem Fall sehr gerne Strukturen. Vielleicht, weil ich es einfach im wahren Leben nicht auf die Reihe kriege, meine Strukturen und meine Ordnung aufrechtzuerhalten. genau, und das heißt, ich gucke mir halt an, was soll passieren und an welcher Stelle soll was passieren und all das. Und dann geht es natürlich, dann geht es natürlich in die Recherche und in die Charaktererstellung und all diese ganzen Punkte.
Jetzt hast du so Begriffe gesagt, Plotten, und dann gibt es ja auch noch so entdeckendes Schreiben. Und da gibt es ja, man macht das ja so ein bisschen, dass man so sagt, man unterteilt das ja in, also es gibt Leute, die plotten halt ihr komplettes Werk einmal durch, dann gibt es das so explorative Schreiben, wo die Leute halt wirklich, oh, ich habe eine Idee, ich fange jetzt einfach mal an zu schreiben, mal sehen, was passiert, ne? Und dann gibt es auch so Mischungen dazwischen natürlich. Wo würdest du dich da einordnen?
Ich glaube, ich bin so ein Pendel. Also ich habe, das kommt halt sehr auf das Projekt drauf an. Ich hätte, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin absolut auf der plottenden Seite, kurz davor. Ich muss fast alles wissen, bevor ich anfangen kann, gut zu schreiben. Und muss halt alles wissen, muss wissen, welche Figur wann auftaucht, muss vorher wissen, wie diese Figur ist, was in deren Vergangenheit passiert ist und so weiter. Und dann habe ich einfach letztes Jahr ein Projekt geschrieben, bei dem ich die Idee hatte. Ich habe mir 3 Stichworte aufgeschrieben und dann sofort los angefangen zu schreiben, was ich halt eigentlich nicht tue. Und das war dann absolut entdeckendes Schreiben. Ich wusste zwar, worauf es hinausläuft, aber ich wusste nicht, wie es dahin kommt. Und dementsprechend, ich bin irgendwo ein Zwischending. Ich glaube, ich brauche grob meine Richtung und gebe dann halt meinen Charakteren sehr gerne ein bisschen Freiheit, selber sich zu überlegen, was wollen sie machen, wie wollen sie wohin kommen und was ist ihre Geschichte.
Ich glaube auch diese Einteilung, ich bin ein Plotter und ich mache halt nur entdeckendes Schreiben. Ich glaube, dass das ist halt wie im echten Leben. Das gibt's auch in 99% der Fälle auch nicht in dieser Reihenform, weil wenn ich ein Werk wirklich komplett durchplotte, dann habe ich es praktisch komplett aufgeschrieben. Dann ist das ja auch schon irgendwie. Und auch komplett entdecken tue ich es natürlich nicht, weil ich hier beim Schreiben natürlich ja dann auch plotte und das irgendwie halt im Kopf mache oder schon so Ideen habe und so, ja, ich nenne es jetzt mal Vorausahnung. Also an der Stelle denke ich, ist es irgendwo immer eine Mischung, wobei ich durchaus schon denke, es gibt wirklich Leute, die sind halt auf der einen Seite sehr stark und dann gibt es Leute, die sind auf der anderen Seite sehr stark, also die halt wirklich sehr, sehr viel plotten, die sich alle Charaktere erstellen, ihre Beziehungen zueinander. Also man gucke sich, ich glaube hier, Tolkien war wahrscheinlich eher in Richtung Plotten, denn wir müssen uns erstmal das Land ausdenken, eine neue Sprache, das und hier und die Charaktere. Also das ganze Worldbuilding nennt man das ja dann, ne? Das hat er dann natürlich sehr exzessiv betrieben, was natürlich bei einem Fantasy-Werk dem Ganzen wirklich schöne Tiefe gibt. Ich würde mich tendenziell eher zu dem eher explorativen Schreiben bekennen an der Stelle, weil es halt da wirklich so ist, dass ich eine Idee habe und dann erstmal anfange, manchmal auch so ein bisschen plotte, wobei hier zum Beispiel beim Nanovrimo im November, wenn es halt darum geht, mal 50.000 Wörter runterzureißen und das in einem Monat zu schaffen, dann nehme ich mir jedes Mal vor, ich muss mehr plotten dafür, damit ich halt einfach nicht hängen bleibe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich mich dazu zwinge, also ich kann nicht so viel plotten. Das geht, also ich schaff's einfach nicht. Ich lande immer wieder im entdeckenden Schreiben bei mir. Aber was ich halt auch interessant finde, ist beim entdeckenden Schreiben, dass ich mich sozusagen im ersten Drittel des Buches dann sehr viel mit dem Ende im Kopf beschäftige. Also überlege, wo führt das hin? Nicht unbedingt, sondern eher so, wie kann ich die Sachen, die am Anfang des Buches halt, die durch meine Prämisse gegeben sind, durch meine Idee halt vorgegeben waren, wie kann ich das am Ende des Buches sinnvoll und befriedigend erklären? Weil ich habe keine Lust, 50.000, 70.000 Wörter zu schreiben und dann am Ende festzustellen, ich habe dafür keine gute Erklärung. Also das ist was, wo zumindest so plottingmäßig mein Kopf dann doch auf Touren ist und überlegt, wie kann ich das sinnvoll erklären? Was für Erklärungen gibt es dafür, dass diese Idee praktisch schlüssig ist? Und Manchmal ist es auch so, dass die Idee selbst schon, dass ich sie sozusagen dem Leser nicht verrate, aber die Idee selbst schon erklärt, wie alles funktioniert. Aber also was Plotting angeht, ich muss wissen, wie es endet. Also das ist so echt ein wichtiges Ding bei mir. Das heißt, wie es endet, im Sinne von, was mit den Charakteren passiert, weiß ich nicht. Aber warum sich das erklären lässt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig in dem, was ich dann genremäßig da schreibe an der Stelle.
Ja, also bei mir ist auch, ich brauche halt meinen Plot, also ich brauche zumindest grobe Stichpunkte, also ich habe auch gemerkt, dass je mehr ich schreibe, desto unwichtiger wird mir ein sehr detailliert vorher aufgeschriebener Plot. Mittlerweile reichen mir halt, dass ich ganz grob vorher weiß, wo es lang gehen soll. Und dann sind es halt einfach die Momente, die meine Charaktere erschaffen, die einfach auch toll sind, wo Dinge passieren, die ich vorher niemals gedacht hätte. Aber ich muss immer wissen, wie es ausgeht, sonst kann ich nicht anfangen zu schreiben. Weil sonst läuft das so ein bisschen alles ins Leere und so weiter. Das kann ich nicht. Aber sobald ich weiß, wie es ausgeht, kann ich quasi auch mit 5 Stichpunkten mein Buch schreiben.
Ja, und wenn man dann noch mal so auf die Charaktererstellung guckt, mache ich, glaube ich, fast nie. Also klar, man hat irgendwie so ein paar Sachen vielleicht im Hinterkopf, es gibt einen Bösewicht oder was weiß ich, aber so, das ist sowieso, der ist da und da geboren und das passiert eigentlich nicht, ist wirklich alles mehr so entdeckendes Schreiben und auch wie die Charaktere vom Charakter halt her sind, entdecke ich wirklich erst beim Schreiben, wo ich mir dann denke, die Ansicht von außen ist ja, ich als Autor bestimme, was die Charaktere tun. Charaktere machen mal gerne andere Sachen und verlieben sich in die falschen Leute, machen etwas völlig Komisches, aber sie reagieren halt so aus sich heraus. Und ja, Charaktere entwickeln sich bei mir eher so, was mir relativ wichtig ist, zumindest so das Grundsetting, dass das nicht unbedingt das niedergeschrieben wird, aber das durchdenke ich zumindest ein bisschen. Und die Welt an sich, wenn es halt ein bisschen von der Gegenwart abweicht, da denke ich auch schon mal ein bisschen drüber nach, klopfe Sachen gedanklich auf Plausibilität ab. Aber an sich könnte ich auch mit einer Idee sofort anfangen, ja, zu schreiben, was ich auch in den meisten Fällen tue. Also ich bin ein sehr, sehr wenig Plotter, weil halt, wenn ich plotte, ja, und dann ist auch die Frage, ob es am Ende wirklich ja so entspricht wie in dem Plot. Und da ist mir dann, glaube ich, auch der Aufwand zu schade, weil ich halt beim Schreiben dann wirklich das entdecke, aber trotzdem halt sagen würde, in meinem Kopf plottet es halt dann beim Schreiben und wird halt überlegt, oh, wie geht das jetzt, in welche Richtung führt das, geht das überhaupt und so weiter. Genau. Ich glaube, dann wären wir mit der Vorbereitung soweit durch, ne? Wir haben unser Werk mehr oder weniger geplottet, haben hier und das gemacht und dann kommt ja der interessante Punkt sozusagen, der Prozess des Schreibens an sich. Und da ist natürlich die Frage, was verstehen wir jetzt unter dem Schreibprozess? Also ich würde sagen, das wäre jetzt wirklich, ich habe irgendwie was vorbereitet, eine Idee oder möchte ein Werk weiterschreiben und setze mich jetzt irgendwo hin und schreibe. So.
Ja.
Und vielleicht bevor wir dann erstmal zum Schreiben kommen, müssen wir ja Motivation empfinden oder haben oder zumindest genug Schuld empfinden, dass wir uns ans Schreiben setzen. Wie funktioniert das bei dir? Also kannst du einfach sagen, ich schreibe jetzt und fängst an oder brauchst du da irgendwie, hast du da vielleicht auch irgendwelche Rituale, bevor du sozusagen ja zum Schreiben an sich kommst, also dass du deine Schreiben-Beruhigungskerze anzünden musst oder weiß nicht, was andere Leute so machen.
Also ich hatte sehr, sehr lange Zeit tatsächlich solche Rituale, die ich machen musste, damit ich das Gefühl habe, ich komme jetzt in den Headspace. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich sehr, sehr regelmäßig zu schreiben. Also teilweise sogar, dass ich mir eine Uhr gestellt habe und jeden Tag zur selben Uhrzeit angefangen habe. Und seitdem geht es. Also seitdem kann ich mich einfach hinsetzen, mein Schreibprogramm öffnen und einfach losschreiben. Bin ich sehr happy. Es hat ewig gedauert, dass ich das hinbekommen habe. Das ist so ein bisschen auch, würde ich tatsächlich behaupten, Professionalität, weil vor allen Dingen mit Blick darauf, dass ich sage, das soll irgendwann meine Hauptbeschäftigung werden, kann ich nicht sagen, ich fühle mich heute nicht so, ich schreibe heute nicht. Ich muss gestehen, manchmal habe ich auch diese Tage, wenn es mir halt einfach nicht gut geht, dass ich sage, okay, heute lasse ich's. Aber mein Schreibprozess an sich hat sich auch noch mal in den letzten 1,5, 2 Jahren noch mal extrem gewandelt, weil ich da angefangen habe zu streamen. und ich meine Schreibsessions oftmals streame. Na, mit dem Anfang zu streamen hat sich dann auch mein Schreibprozess an sich verändert, weil ich, wie gesagt, ich streame das. Und das heißt, wenn ich habe halt meine regelmäßigen Zeiten und dann muss ich auch schreiben. Also dann gibt es halt quasi kein Wenn und Aber, weil die sind eingeplant und dann schreibe ich da in der Zeit. Wenn ich motiviert bin, schaffe ich mehr. Wenn ich nicht motiviert bin, schaffe ich ein bisschen weniger. Aber genau.
Das klingt dann so ein bisschen wie so eine, ja, ich sag mal, Form von sozialem Druck.
Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Sozialer Druck funktioniert wunderbar.
Also ich kenne das ja, ich bin so eine Online-Schreibgruppe, wo wir halt einander beim Schreiben halt zugucken dann ab und an. Und das hilft halt total, weil man weiß, alle anderen schreiben jetzt auch oder sind produktiv in dem Sinne. Und man sitzt nicht irgendwie und denkt sich jetzt, ach, jetzt gucke ich nochmal Nachrichten nach oder mach nochmal hier das. Und ach, ich könnte ja die Spülmaschine ausräumen. Also so diese lauter Sachen, die dann vielleicht ablenken. Also da in die Richtung sozialer Druck hilft das dann schon, ne? Und ich glaube auch, so Motivation außerhalb dieses sozialen Drucks, also ich krieg's hin. Bei bestimmten Sachen ist es einfacher. Also so technische Themen kriege ich immer relativ gut. Komme ich schnell wieder rein und kann dann schnell auch viel schreiben. Bei Belletristik ist es dann immer so, wenn ich gerade drin bin, also die letzten Tage und Wochen vielleicht an einem Werk geschrieben habe, funktioniert das eigentlich relativ prima. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich mal 2 Wochen stehen lasse. Aus 2 Wochen werden dann 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und irgendwann ist dann halt der Wiedereinstieg in das entsprechende Werk wieder sehr, sehr schwierig, weil man halt erstmal überlegen muss, was habe ich da eigentlich geschrieben? Und dann ist natürlich die Motivation für das Projekt auch so ein bisschen schwierig, auch wenn man das Projekt vielleicht total gerne weiterschreiben möchte. Aber man weiß, oh, da muss ich jetzt erstmal eine halbe Stunde, Stunde reingucken, bis ich überhaupt wieder einen Plan habe, worum es da ging.
Also tatsächlich, mir hilft neben dem sozialen Druck, also ich schreibe auch, wenn dieser soziale Druck nicht da ist, hilft mir tatsächlich die Pomodoro-Technik extrem gut. Also, dass ich halt immer 30 Minuten habe, mein Timer läuft dann 30 Minuten. Ich habe tatsächlich auch eine App, bei der ich mir immer meine Schreibprojekte anlege mit Wordcount, also wie viele Worte das vor dieser Zeit hatte, dann läuft er halt diese 30 Minuten durch, dann zeigt er mir, du bist durch und dann gebe ich bei wie vielen Wörtern ich jetzt bin und dann sagt er mir sogar, wie viel ich geschrieben habe und dann kann ich mir eine Pause einstellen und dann erinnert er mich nach der Pause, übrigens, du wolltest weiterschreiben. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil wenn ich das nicht mache, wie du meintest, dann ist dann sind Ablenkungen sehr groß, dann ist so dieses, ja, ich wollte ja noch einen Geschirrspüler ausräumen oder ich habe hier noch ein YouTube-Video, was ich unbedingt gucken wollte und dann plötzlich kommt man nicht wieder rein.
Ja, und spätestens, wenn dann die Küche auf Hochglanz glänzt, ne, dann fragt man sich auch, ist zwar super toll, aber mein Schreibprojekt hat halt nur 2000 Wörter und liegt seit einer Woche rum und sollte eigentlich mittlerweile bei 20.000 Wörtern sein. Das ist dann natürlich immer ein bisschen, Gibt's bei dir so spezielle Ecken, in denen du schreibst? Also wenn ich es mal für mich kurz überlege, erstmal grundsätzlich vom Rechner, also irgendwo eine Art Computer brauche ich schon. Bei mir meistens entweder am Schreibtisch oder aber, wo ich es mittlerweile auch relativ gerne mag, ist irgendwie mit dem Laptop auf dem Sofa Musik anmachen. Also um Gottes Willen kein Fernseher oder so, sondern einfach nur ein bisschen Hintergrundmusik. Und da manchmal so ein bisschen schreiben, das ist ganz entspannt. Wobei da zumindest, also beim Schreibtisch hat man halt eine halbwegs ergonomische Haltung und kann dann auch mal 2-3 Stunden da wirklich schreiben. Auf dem Sofa hat man nach einer Dreiviertelstunde Rückenschmerzen, wenn man da halt total komisch liegt und sich den Hals irgendwie verdingst. Und aber ja, das sind so bei mir die Orte, wo es mit dem Schreiben geht. Was bei mir gar nicht geht, also ich kann unterwegs halt nicht schreiben. Also selbst wenn ich sagen würde, ich nehme mir jetzt meinen Laptop mit, weil ich ja produktiv sein möchte und bin unterwegs. Ne? Von dieser Vorstellung habe ich mich mittlerweile völlig verabschiedet, weil wenn ich unterwegs bin, bin ich nicht produktiv, es sei denn, ich fahre irgendwo in ein Hotel und bin da 3 Tage, um dann da zu schreiben, ne, okay, dann bin ich unterwegs produktiv, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ach, ich fahre zum Einkaufen und bin dann noch 2 Stunden Zeit, die ich habe und da könnte ich ja noch was schreiben, also von diesen Gedanken habe ich mich einfach sozusagen, ja, weil ich dann ehrlich zu mir selbst bin und gemerkt, ich bin da nicht produktiv, ich mache dann irgendwas anderes, gucke irgendwie aufs Handy, aber ich schreibe halt an der Stelle nicht, weil meistens ist die Gelegenheit nicht da, die Ruhe nicht da und deshalb, also so unterwegs eher nicht, sondern eher zu Hause in unterschiedlichen Ecken, ne, je nachdem, wie da gerade so die Stimmung ist. Aber selbst wenn es dann daran geht, irgendwie zu sagen, oh, ich tue mich jetzt draußen in die Hängematte legen im Frühling oder im Sommer und dort schreiben, ist das auch wieder illusorisch, weil erstens ist es draußen dann viel zu schön und zweitens blendet die Sonne, dass man nichts sieht auf dem Display im schlimmsten Fall oder
ja,
eigentlich immer, wenn man denkt, man würde jetzt produktiv sein. Ja, also wo sind deine Schreibplätze bei dir, wo du sagst, da kannst du schreiben und was sind deine Dinger, wo du sagtest, ah, da kann man doch super schreiben, aber eigentlich, ja, funktioniert das nicht.
Also die meiste Zeit schreibe ich tatsächlich am Schreibtisch, einfach weil da mein Computer steht, da ist mein Schreibprogramm drauf, da ist alles eingerichtet, blablablups. Ich schreibe aber auch sehr, sehr gerne am Essenstisch. Der ist nur immer zugemüllt mit Zeug. Das heißt, da mal zu schreiben, ist tatsächlich selten, weil wie gesagt, da steht halt sehr, sehr viel Zeug rum. Aber wenn der frei ist, dann verbringe ich sehr, sehr gerne meine Abende oder teilweise auch Nächte. Ich habe schon Nächte durchgeschrieben, weil ich irgendwie nicht mitbekommen habe, dass Zeit vergeht. Passiert mir beim Schreiben öfters mal. Und was ich auch hin und wieder ganz gerne tue, ist in Cafés schreiben, weil dort zumindest in einigen, es geht nicht überall, wenn so eine gewisse Geschäftigkeit dort ist. Also wenn du das Gefühl hast, die Menschen um dich drumherum sind beschäftigt, die sind auch produktiv. Vielleicht sitzt noch jemand da und tippt auf dem Laptop oder so. Da kann ich auch ganz gut arbeiten. Also ich brauche halt um mich drumherum, dass Leute auch arbeiten. Dann funktioniert das ganz gut. Deswegen Bibliothek geht auch ganz gut. Ich bin eine Weile relativ regelmäßig gependelt im Zug. Da konnte ich auch meistens ziemlich gut schreiben. Dann halt mit laut Musik, damit ich nicht gestört werde. Ich weiß gar nicht, dachte ich, dass man super schreiben kann und es stellte sich heraus, dass es nicht gut geht. Im Garten meiner Eltern, weil es entweder zu hell war oder der Hund die ganze Zeit um mich drumherum geschlawenzelt hat und bekuschelt werden wollte. Das ist dann ein bisschen schwierig zu schreiben. Ansonsten, ich glaube, ich bin da sehr unkompliziert, was das angeht, weil ich halt einfach mir meine Kopfhörer aufsetze, Musik anmache und dann geht's meistens. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwo was gab, wo es dann gar nicht ging. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, draußen, wenn die Sonne scheint, ist tatsächlich am schwierigsten, weil es ist immer zu hell. Immer irgendwie spiegelt sich die Sonne in dem Display und man sieht nichts.
Ich denke auch, was du gesagt hast, in der Bibliothek, also dass da ein paar Menschen sind und es ist auch eine relativ angenehme Atmosphäre ist, das könnte ich mir wahrscheinlich auch noch vorstellen. Café zum Beispiel bei mir überhaupt nicht, weil in einem Café gibt's Kuchen. Und da bin ich halt damit beschäftigt, den Kuchen zu essen. Und irgendwie habe ich dann für mich wahrscheinlich das Gefühl, also entweder lasse ich den Kuchen dann halb gegessen erstmal stehen, um zu schreiben. Das könnte ich nicht. Und wenn ich ihn aufgegessen habe, hätte ich irgendwie das Gefühl, jetzt schmarotze ich hier sozusagen auf den Tisch, obwohl ich eigentlich nichts mehr aus dem Kaffee esse. Ich weiß nicht, das fühlt sich für mich dann immer so ein bisschen ja, komisch an und schlägt sich dann halt negativ auf die Produktivität nieder irgendwie. Wobei das ja so ein bisschen dieser ja, romantische Autorengedanke ist, ne? Ich gehe heute ins Café und schreibe dort meinen Roman zu Ende wahrscheinlich.
Ja, in einem Café gibt's halt Kaffee und Kaffee, also Koffein ist gleich Wörter. Also ist tatsächlich bei mir sehr stark, dass ich ganz oft, wenn ich schreibe, Kaffee oder Cola oder Energy oder irgendwie, also Koffein hilft mir sehr, sehr gut dabei, mich zu konzentrieren und zu schreiben und meine Gedanken umzuwandeln in Worte und deswegen, also ich bin tatsächlich, was das angeht, so ein bisschen Klischee. Gibt so dieses Sprichwort, dass Autoren die Wesen sind, die Koffein in Wörter verwandeln und das haut einfach bei mir 100% hin.
Jetzt waren wir schon bei Koffein und dann geht es natürlich auch so um Trinken, Essen und die Frage, gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, wo du sagst, die brauche ich unbedingt zum Schreiben, also was weiß ich, ohne meinen Kaffee, okay, das haben wir schon mitbekommen, geht's nicht, aber vielleicht auch, ich brauche unbedingt meine Salzstangen, weil die geben mir irgendwie die Knabberigkeit, die ich zum Schreiben brauche. hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist ganz nett, wenn es da ist oder Gummitierchen oder was weiß ich?
Essen lenkt mich ab. Also ich kann es halt nicht, währenddessen zu essen. Was ich ganz gerne mag, ist, wenn ich halt, wie gesagt, in den Pomodoros bin, dass ich in den Pausen irgendwie was da habe, was ich dann essen kann. Mache ich aber nicht oft, weil ich dann tatsächlich lieber mir eine Mittagspause nehme und esse oder eine abends Pause, also Abendesspause oder so mache und dann esse und mich dann aufs Essen konzentriere, weil ich halt auch sehr lange Zeit Essen immer nur so nebenbei gemacht habe und das mir nicht gut getan hat. Also, dass ich, ja. Und deswegen bin ich halt, dass ich sage, ich snacke beim Schreiben zumindest ungern nebenbei, weil es mich ablenkt. Und
was ich gemerkt habe bei mir, also trinken bei mir vielleicht erstmal kein Koffein, sondern dann einen schönen Tee, aber auch keinen richtigen Tee, weil da ist wieder Koffein drin, sondern meistens Rooibos. Das ist so ein südafrikanischer Strauch und der schmeckt großartig, macht aber halt, ja, hat kein Koffein drin. Der schmeckt total lecker und der hat den Vorteil, der hat keine Gerbstoffe oder extremst wenig drin und dadurch kannst du den praktisch in der Kanne mit dem Teesieb tagelang ziehen lassen, übertriebenermaßen sozusagen, und er wird einfach nicht bitter. Und das ist natürlich irgendwie so großartig, aber den heiß oder lauwarm, manchmal auch kalt, so zum Trinken beim Schreiben finde ich super. Was ich halt festgestellt habe, was so produktivitätsmäßig, also wirklich auf nüchternen Magen, schreibt sich's bei mir dann am besten. Also beim Schreiben nebenbei essen geht bei mir auch nicht. Ist zu viel Ablenkung, dann bin ich halt mit Essen beschäftigt und nicht mit Schreiben. Und so zum Beispiel morgens, also so an Wochenenden, zum Beispiel am Samstag, ja, ein Tässchen Tee, beziehungsweise Rooibos in dem Moment. Und dann schreiben. Das funktioniert super, so 1, 2, 3 Stunden, bis dann doch irgendwann Hunger da ist. Nach dem Essen direkt ist auch eher schwierig, weil dann hat man mehr dieses, man ist sehr träge vom Gefühl her. Aber wenn man dann sozusagen schon beim Essen und Trinken ist, was ich total wichtig finde beim Schreiben, ist, ich nenne es mal geistige Nahrung, und zwar in Form von Musik. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt meine Schreibmusik, die höre ich jetzt, oder ist einfach, ich sag mal, spielt es keine Rolle, Hauptsache, dass das Hintergrundrauschen ist da? Also wie gehst du ran, oder sagst du vielleicht, um Gottes Willen, keine Musik, ich brauche absolute Ruhe, also was ist denn dein Weg, Schreiben, Musik, musikalische Untermalung, wie gehst du damit um?
Bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, auf keinen Fall Musik. Als ich dann angefangen habe zu streamen, habe ich im Hintergrund immer Lo-Fi laufen lassen. Das ist jetzt so my way to go. Also wenn ich nicht weiß, was sonst laufen soll, dann läuft immer Lo-Fi bei mir im Hintergrund. Ansonsten höre ich sehr, sehr, sehr gerne instrumentales Zeug. Also da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, ich glaube, er ist Peter Gundry. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Der hat fantastische Musik, zu der ich sehr, sehr gut schreiben kann. Und manchmal meist tatsächlich, dass ich Playlisten zu Projekten habe, die ich dann im Hintergrund laufen lasse. Also ich bin mittlerweile ein absoluter Musikfreak, was das angeht. Und es hilft tatsächlich auch, so ein bisschen wieder in diesen Headspace zu kommen und dann irgendwie eine Playlist zu haben, die man nur hört, wenn man an dem Projekt schreibt, wenn man dann gedanklich wieder sofort an dem Punkt ist, an dem man aufgehört hat. Also zumindest hilft es mir total, sich wieder an den Punkt zurückzudenken, an dem ich war, und dann muss ich vielleicht noch den letzten Satz lesen und dann bin ich wieder so, ah ja, da und da war ich.
Also diese Herangehensweise mit den Playlisten für bestimmte Projekte mache ich nicht so, aber finde ich von der Idee her furchtbar interessant und kann mir wahrscheinlich auch wirklich vorstellen, dass das echt gut funktioniert. Was ich manchmal mache, ist so für bestimmte Szenen oder so, dass ich, ich habe jetzt eine epische Szene oder was ein bisschen mehr gruselig ist, dass ich die Musik da so ein bisschen drauf abstimme, dass ich sozusagen dann, ja, wie du sagtest, in diesen Headspace komme, dieses Gefühl reinbekomme und denke so, oh, alles ein bisschen unheimlich hier, aha, so fühlt sich das an, und sozusagen das auch so ein bisschen besser nachempfinden kann beim Schreiben und nicht dann in meiner gruseligen Szene zu fröhlich schreibe an der Stelle. Ansonsten, musikalisch höre ich eigentlich sonst das, was ich so gerne höre, wobei das bei mir dann auch ein bisschen schräg ist. Also das ist dann immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich für die meisten Normalhörer. Aber das läuft aber dann mehr so im Hintergrund, also für die musikalische Untermalung einfach, damit da eine Art Hintergrundrauschen ist. Und das wirkt auch so ein bisschen auf die Motivation im positiven Sinne. Und manchmal, also das ist dann vor allem, ich schreibe ja auch so fachliche Texte, technische Texte, und es gibt halt so Momente, da brauche ich halt wirklich Konzentration, und für diese Momente habe ich dann praktisch ein Album, was ich dann wirklich höre, was sozusagen mein super Konzentrationsalbum ist, und das funktioniert großartig. Ich kann auch gerne mal verraten, was das ist. Das ist von Collapse Under the Empire, The End of Something. Das ist so ein Best Off-Album von denen und das ist halt so instrumental. Ich glaube, in die Richtung Rock geht das, aber ich würde es jetzt nicht als unbedingt sehr rockig empfinden, aber es ist für mich, ist es wirklich ein super konzentratives Dingens, wo ich mir relativ sicher bin, das Wort gibt's nicht, aber das ist dann wirklich so, ich muss jetzt produktiv sein, 2 Stunden diesen technischen Text, der muss, ne, ich sag mal, möglichst fehlerfrei sein und ich brauche diese Konzentration, dann die Musik an und dann läuft das. Also das ist wirklich so, ich nutze es relativ selten, weil man will ja auch nicht, dass sich dieser Effekt abnutzt, aber das ist dann wirklich so das Ding. Und eine Sache, die ich manchmal auch mache, ist, ich suche mir einen einzelnen Song raus und dann läuft er einfach 3 Stunden in Schleife. Also das mache ich manchmal auch gerne, weil das ist irgendwie, der hört sich dann nach einer Weile weg, aber die musikalische Untermalung ist da und also mehr so in Richtung Stimmung, ne? Wenn ich dann sage, ich möchte jetzt mehr so was Fröhliches haben, dann ne? Und in die Richtung geht das dann bei mir. Jetzt haben wir gesagt, wo wir schreiben, ob wir dabei was essen oder trinken, was für Musik wir hören und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie schreiben wir eigentlich? Also es gibt ja wirklich Leute, die schreiben von Hand, das heißt, die nehmen sich einen Füller und schreiben ihre Werke erstmal, damit es halt mit dem Füller sozusagen auf dem Papier landet. Dann gibt es Leute, die nutzen dann wirklich so Schreibmaschinen oder sehr, sehr abgespeckte, ablenkungsfreie Software, um halt wirklich sich auf das Ganze zu konzentrieren, damit sie wirklich möglichst wenig Ablenkung haben. Und also bei mir und bei dir ja auch, wie wir rausgehört haben, wir schreiben beide mit dem Computer, ne? Und was ich am Computer total toll finde, also deshalb könnte ich auch mit Handschreiben überhaupt nicht mal unbedingt dieses Korrekturding, dass ich halt sofort wieder was korrigieren kann, das ist eher, ich würde fast sagen, hinderlich fürs Schreiben, weil ich glaube, da ist der Idealzustand eher erstmal runterschreiben. Der erste Entwurf ist eh Mist, wie man so schön sagt. Und was ich aber total toll finde, ist, mit einer Tastatur bekommt man Gedanken relativ schnell heruntergetippt. Und es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass man wahrscheinlich in den meisten Fällen schneller denkt, als man schreiben kann mit der Tastatur. Aber halt, wenn ich von Hand schreibe, ist das halt noch schlimmer. Und dann dauert es manchmal, in meinem Empfinden halt zum Beispiel, wirklich quälend langsam, ja, entsprechend seine Gedanken runterzuschreiben.
Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren es mal versucht, nochmal versucht, handschriftlich zu schreiben. Also als ich angefangen habe, habe ich sehr viel handschriftlich geschrieben. Mittlerweile ist es wirklich alles eigentlich an der Tastatur, weil wie du meintest, das ist die einzige Chance, um irgendwie den Gedanken noch hinterherzukommen. Weil wenn ich schreibe, dann denke ich sehr, sehr schnell und komme gerade so hinterher, alles runterzutippen. Und wenn man mit der Hand schreibt, dauert es nochmal länger. Das dauert einfach, also die Gedanken auszuformulieren und aufzuschreiben, dauert wesentlich länger. Und das ist als Experiment eigentlich ganz cool. Und ich habe auch relativ lange durchgehalten. Aber es ist halt einfach, zum einen, du hast dann plötzlich unfassbar viel handschriftliches Zeug. Das heißt, irgendjemand muss das abtippen. Ich bin's nicht. Also, ja gut. Und zum anderen, wie gesagt, also es ist halt viel, dass man dann in Sätzen tatsächlich springt, weil man schon 5 Gedanken weiter ist. Und den Gedanken nicht mehr zu Ende kriegt, weil man gedanklich ja schon das beendet hat und schon ganz woanders ist. Obwohl ich sagen muss, dass handschriftlich zu schreiben insofern sehr, sehr spannend ist, weil du dann endlich mal merkst, wie viel du eigentlich schreibst. Also wenn ich in Scrivener schreibe, also mein Programm, mit dem ich schreibe, Scrivener, und da hast du nicht so eine Aufteilung in Seiten, sondern es ist einfach ein Dokument und das schreibst du und irgendwann kannst du dir das zum Beispiel als Word-Dokument ausgeben lassen und dann sagt dir dein Word-Dokument, das sind jetzt, keine Ahnung, 200 Seiten. Aber in dem Moment, in dem du handschriftlich schreibst, bist du dir zu jedem Zeitpunkt genau bewusst, auf welcher Seite du bist, wo auf der Seite du bist und merkst halt dieses Prozess des Schreibens und dass jedes Wort dich quasi voranbringt, viel mehr, als wenn du das am Computer machst. Das ist auch eine der Gründe, warum ich hin und wieder mal im Schreiben tatsächlich zu Word zurückspringe, weil man dann viel mehr ein Gefühl dafür hat, wie viel man eigentlich schreibt, weil du da unten dann immer die Zahl hast, so, das ist jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt 10 Seiten geschrieben in dieser Schreibsession.
Aber ich glaube, so Wörter und so, das sollte der Scrivener, glaube ich, auch anzeigen, oder?
Ja, Wörter, aber zu sehen, keine Ahnung, ich habe jetzt 10.000 Wörter in meiner Schreibsession geschafft, ist eine viel undefinierbarere Masse, als zu sehen, ich habe, keine Ahnung, 30 Seiten geschrieben.
Also du brauchst wirklich so, ich muss wissen, das sind jetzt 30 A4-Seiten, oh mein Gott, sozusagen.
Ja, so ungefähr. Weil es ist, das ist tatsächlich, wenn ich eine sehr lange Schreibsession mache, schaffe ich auch 10.000 Wörter zu schreiben. Aber das ist so eine nebulöse Masse. Das ist so, ich kann nicht sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie viele Buchseiten sind das, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keinen Plan. Aber wenn ich eine Schreibsession habe und dann sehe bei Word, oh, ich habe 40 Seiten geschrieben, bin ich gleich so, oh mein Gott. Und 10.000 Wörter sind, glaube ich, weniger als, sind, glaube ich, mehr als 40 Seiten.
Wir kennen uns ja schon einen kleinen Moment länger und ich weiß von dir, dass du halt, also aus meiner Perspektive heraus, sehr, sehr viel praktisch an anderen Output schreibst, wenn du schreibst. Was ist denn so dein, wo du sagen würdest, so, wenn du jetzt täglich so über vielleicht auch mehrere Monate gemittelt schreibst, was würdest du sagen, so dein täglicher Output, wenn wir da auf Wörter gehen?
Es ist sehr schwer zu sagen, weil ich habe halt meine Schreibphasen, in denen schreibe ich halt sehr viel. Da kann ich auch, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Wörter pro Tag schreiben. Und dann habe ich halt wieder Phasen, in denen ich plotte, in denen ich überarbeite, in denen ich, keine Ahnung, anderes Stuff machen muss. Und dann schreibe ich halt gar nicht. Also vielleicht, wenn man die Zeit mit reinzählt, bin ich vielleicht bei 2.000, 3.000 Wörter pro Tag vielleicht, eventuell, möglicherweise. Aber wenn man die halt rauslässt, kann ich halt durchaus sagen, dass 4.000 bis 8.000 Wörter ein guter Durchschnitt für meine Schreibzeit ist pro Tag.
Weil ich weiß, bei mir ist es so, also ich habe ja auch mal 5.000 Wörter an einem Tag, habe ich auch mal geschafft. Und ich weiß, ich war die nächsten 3 Tage danach völlig tot, also gedanklich, weil ich halt, das war mir dann zu viel. War natürlich schön, so viel zu schaffen, aber ich habe für mich gemerkt, so, ich glaube, meine Wohlfühldingens, womit ich mich in Anführungszeichen nicht überarbeite, sind so 1.000 Wörter pro Tag. Ich schaffe auch relativ entspannt 2.000 Wörter pro Tag, aber das schaffe ich dann wahrscheinlich auch wieder nicht jeden Tag. Das wird dann jetzt so ein bisschen knapp an der Stelle und ich sag mal, da beneide ich dich so ein bisschen, dass du halt doch relativ, ja wirklich viel an der Stelle schaffst, weil an sich mehr schreiben würde ich auch total gerne. Ich würde auch gerne meine 5.000 Wörter am Tag da wirklich schaffen und das dann idealerweise jeden Tag, aber ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen, ja klar, man kann versuchen, sich dazu zu zwingen, aber am Ende soll es einem ja auch Spaß machen, wenn ich halt merke, für mich, meine Grenze ist halt irgendwo dabei bei den 1.000 Wörtern pro Tag und dann fühlt sich's doch eher an, wie Steine den Berg hochschieben, ich glaube, da sollte man, also zumindest meiner Meinung nach, sich da so ein bisschen dran orientieren, was einem halt selbst gut tut an der Stelle.
Ja, definitiv. Und halt an meinen Schreibtagen schreibe ich auch nur. Also ich bin dann nicht, dass ich noch irgendwie arbeiten gehe oder also einkaufen oder Haushalt geht immer noch. Aber wenn ich sage, ich schreibe 4.000 bis 10.000 Wörter irgendwie an einem Tag, wenn ich an einem Tag 4.000 bis 10.000 Wörter schreibe, dann mache ich auch nichts anderes an dem Tag. Dann ist da nicht noch, keine Ahnung, dann passiert nicht noch irgendwas, sondern es ist wirklich nur, das ist dann das, was an dem Tag passiert.
Wie ist das, wenn du halt jetzt ein Werk anfängst, beziehungsweise vielleicht auch schon ein paar Kapitel geschrieben hast und du schreibst ja in so einem Werk, ich sag mal, Szene um Szene. Also machst du das dann auch? Schreibst du sozusagen chronologisch von vorne nach hinten durch? Also was heißt chronologisch? Also im Sinne von, dass du jetzt nicht irgendwie 5 Szenen überspringst, weil du gerade nicht weiter weißt, sondern, also wie ist da deine Herangehensweise?
Ja, ich schreibe schon von vorne nach hinten durch, weil meine Szenen halt oft aufeinander aufbauen. Und wenn ich da jetzt eine Lücke habe und nicht weiß, wie löse ich diese Situation auf, weiß ich ja nicht, wo fängt meine nächste Szene an. Also nicht immer, aber oftmals. Ich habe es einmal gemacht. Da habe ich hin und wieder Szenen übersprungen. Was dazu führte, dass ich quasi ein fertiges Manuskript hatte, bis auf die Szenen, auf die ich keine Lust hatte zu schreiben. Und das ist dann natürlich unpraktisch, weil du dann dich erstmal zwingen musst, die ganzen Szenen, auf die du keine Lust hast, zu schreiben. So ist es halt immer, dass es so ein bisschen abwechselnd ist. So mal eine Szene, auf die man richtig Bock hat, und dann kommt wieder eine Szene, auf die man nicht so Bock hat. Aber dafür kann man sich dann wieder mit einer Szene, auf die man richtig Bock hat, belohnen danach. Und deswegen, ich bin einmal hin und her gesprungen, das war ein Desaster und deswegen meinte ich so, das mache ich nie wieder. Ich schreibe immer von vorne nach hinten durch. Und du, schreibst du von vorne nach hinten durch?
Ja, im Normalfall exakt das. Wobei, ich habe eine kleine Marotte, nenne ich sie mal. Es fängt meistens so nach dem ersten Drittel des Buches an, dass ich dann anfange, das Ende zu schreiben. Also ich brauche für manche Bücher brauche ich die Endszene und dann schreibe ich sie. Und das ist funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Also es gibt auch Sachen, die habe ich halt wirklich am Stück geschrieben und dann das Ende am Stück geschrieben. Aber auch zum Beispiel bei dem Buch, was ich da jetzt gerade im Kopf hatte, da habe ich halt eine Endszene geschrieben. Die ist so ein bisschen metaphysischer. Also die ist dann so ein bisschen von der eigentlichen Handlung auch ein bisschen entkoppelt gewesen. Und ich muss aber sagen, auch so im Kontext des kompletten Buches, also das Buch liegt hier irgendwo auf meinem Überarbeitungsstapel, ist an sich fertig. Und die Geschichte ist auch ganz in Ordnung aus meiner Sicht. Und das Ende finde ich aber an der Stelle so großartig. Also manchmal wirklich nehme ich dieses Manuskript, das ist hier so mit so einer Ringbindung gebunden, nehme mir das, blätter nach ganz hinten und lese einfach nochmal das Ende, weil ich das dermaßen großartig finde. Also da möchte ich mich auch nicht selbst loben. Das ist halt meine persönliche Empfindung in dem Moment. Und auch der Meinung bin, dass das ist irgendwie nur, ich glaube, 5-6 Seiten, also das letzte Kapitel. Und dass ich das einfach manchmal aus Spaß lese, weil ich das wirklich, das muss nicht mehr durchs Lektorat, das Ding ist einfach perfekt. Und wie ich da auch frage, großartig. Also das ist so eine bisschen seltsame Geschichte dann, dass ich manchmal wirklich dann das Ende erstmal schreibe, so nachdem ich ein Drittel ungefähr geschrieben habe. Weiß nicht warum. Was mir auffällt beim Szenenschreiben, finde ich ganz interessant. Also manchmal hat eine Szene einen Abschluss. Okay, ne? Also das, was in der Szene passieren sollte, ist passiert. Manchmal finde ich es unerträglich. Also ich weiß, wo ich sozusagen hin möchte mit dem Charakter in dieser Szene oder in der Location, in der ich vielleicht gerade gedanklich bin in dem Roman. Und dann merke ich, um Gottes Willen, da brauche ich noch die Szene, noch die Szene, noch die Szene, musste ich erst einmal alles schreiben. Also das fühlt sich immer so ein bisschen wie Fließbandarbeit an, weil man halt diese Szenen erstmal schreiben muss. Okay, wie kommt sie da rein? Was macht sie dann? Wie entdeckt sie das? Und hier und da, und da bin ich 5 Szenen weiter. Die schreibe ich aber alle. Aber was ich halt immer interessant finde, was mir beim Szenenschreiben aufgefallen ist, ist, dass ich, also entweder ist eine Szene zu Ende, okay, aber manchmal komme ich mit einer bestimmten Szene nicht weiter. Also ich habe dir schon ein bisschen was geschrieben über die Szene, der Protagonist macht irgendwas, tut irgendwas und dann fühlt sich das irgendwie träge an und doof und ich komme nicht weiter. Und meistens habe ich immer mindestens 2 Erzählstränge in Büchern, wenn ich da was schreibe. Und in dem Fall wechsle ich dann, wenn ich mit der Szene nicht weiterkomme, dann schließe ich sie sozusagen dann mitten in der Szene halt noch vernünftig ab. Also dass die Handlung, die gerade noch gemacht wurde, vielleicht noch zu Ende gebracht wird oder irgendwie was Überraschendes noch passiert. Und fange dann mit der anderen Szene an, die vielleicht völlig anders spielt, anderer Erzählstrang an der Stelle. Und wenn ich dann sozusagen mit dieser Szene, die in dem anderen Erzählstrang spielt, wieder fertig bin und dann sozusagen da weitermache, wo der Charakter ja in der Szene davor aufgehört hat, dann ist das ein bisschen einfacher für mich, also was ist ein bisschen, es ist wesentlich einfacher, es lässt sich wieder frisch gedanklich da rangehen. Manchmal baue ich dazwischen auch so kleine Zeitsprünge ein, also minimale so Minuten oder so, dass dann so ein bisschen die Szene sich dann von selbst auflöst, wobei ich dann, finde ich dann manchmal nicht so gut. Ich habe ein Werk geschrieben, das hat 5, ich will es nicht sagen Kapitel, sondern eher mehr so Akte. Das Buch spielt nämlich innerhalb von 50 Jahren. Und sozusagen die Abstände zwischen den Dingern werden halt immer größer. Also das erste Kapitel behandelt noch einen ganzen Monat, im zweiten Kapitel geht es schon um ein ganzes Jahr und so weiter. Und da hatte ich es dann wirklich so, wenn ich halt irgendwie auf der Zeitachse dann in den Szenen halt keine Idee mehr hatte, wie ich weitermache, bin ich einfach 10 Jahre nach vorne gesprungen und es ging weiter. Und das ist natürlich dann auch so, weil man dann nochmal so einen frischen Blickwinkel oder ja bestimmte Weiterentwicklung nicht beschreiben muss an der Stelle, sondern sie halt rückblickend beschreiben kann. Und das ist dann so ein Kniff, dem ich mich da irgendwie gerne bediene, dass ich halt Szenen, wo ich erstmal nicht weiterkomme, abschließe, eine andere Szene zwischenschiebe und dann mit der Szene entweder weitermache oder einen Zeitsprung habe. Je nachdem ist das manchmal toll, weil es auch passt und sich gut liest. Manchmal ist es aber, merkt man dann schon beim Überarbeiten, okay, das hier an der Stelle mit der Geschichte war dann eher eine Notlösung. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich sozusagen 2 Szenen dazwischen geschrieben habe, dann mit der Szene weitergemacht habe, das lief gut, aber im Überarbeiten gemerkt habe, die 2 Szenen dazwischen, die habe ich dann wieder rausgekürzt, weil sie halt Blödsinn waren und mir eigentlich nur dazu dienten, ja, genug Energie zu sammeln, um die eigentliche Szene weiterzuschreiben. Wie ist das bei dir so, wenn du dich da so von Szene zu Szene durchhangelst?
Ja, ich habe meistens eine sehr genaue Vorstellung, worauf es hinausläuft und dadurch kann ich meine Szenen ganz gut schreiben. Und selbst wenn ich einen Durchhänger habe und vielleicht nicht begeistert bin, gut, das kommt dann sowieso in der Überarbeitung, dass ich sage, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine fürchterliche Szene, dann wird die rausgeschmissen oder neu geschrieben oder so. Aber ich glaube, dadurch, dass ich in meinem Plotplan meistens relativ genau weiß, wie es weitergeht, habe ich es halt, dass sowas nicht passiert. Oder mir selten passiert.
Es gibt keine doofen Szenen, sie können immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Ja, oder dass man dann einfach, dass ich einfach eine Szene rausnehme, weil ich das Gefühl habe, dass das bläht das jetzt nur unnötig auf und dann muss man die ja auch nicht löschen, sondern sowas hebe ich dann auf, dann kann das auf Patreon mal ein Bonuskapitel werden oder ich sage, vielleicht kann ich doch noch ein, zwei Informationen einstreuen und dadurch macht es die Szene wieder runder. Also all sowas ist ja möglich.
Ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was wir beim Schreibprozess vielleicht unbedingt noch erwähnen müssen. Fällt dir da noch was ein?
Nee.
Ich würde sagen, dann haben wir für die heutige Episode sozusagen uns mal so ein bisschen in die Ideenfindung reingeguckt, haben die Organisation so ein bisschen beleuchtet, wie bereiten wir uns vor und was ist eigentlich so unser Schreibprozess. Und ich denke, da gibt es dann auch für eine, ja, sozusagen eine Fortsetzung dieser Episode noch ein paar Themen, wie zum Beispiel so ein bisschen vielleicht auch Reflexionen über das Schreiben an sich. Die Überarbeitung, ganz wichtig, die haben wir jetzt immer wieder mal kurz angeschnitten, aber sind noch gar nicht eingestiegen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ja, was für Software arbeiten wir eigentlich? Wir hatten ja schon ein bisschen gesagt, Ulysses, du Scrivener. Und da gibt es ja dann noch so ein paar Sachen. Und was natürlich dann wichtig ist, wenn man irgendwann ein Werk ja fertig hat oder fertig bekommen möchte, das ganze Veröffentlichung. Und ja, was kommt auch danach? Ich denke, dazu sollten wir unbedingt ja noch mal eine Nachfolgeepisode machen an der Stelle.
Ja, sehr gerne.
Und damit sind wir dann am Ende dieser Episode von Deus Ex Machina. Und wenn ihr euch die Bücher von Annalisa angucken wollt, dann werden wir das mal entsprechend im Beitrag hier verlinken. Und wenn ihr zu dem, was wir bisher gesagt haben, noch ein paar Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an info@ccki.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Und ja, wir verabschieden uns dann bis zur Fortsetzung dieser Episode. Tschüssi!
Bye-bye!